Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Die Künstlerin Ulrike Rosenbach ist heute mein Gast, eine Pionierin der feministischen Medienkunst. Sie war Meisterschülerin bei Joseph Beuys, doch seit den 1970er Jahren hat sie sich mit Aktion, Performance und Video einen eigenen Weg in der Kunstwelt gebahnt. Anfang des Jahres ist Ulrike Rosenbach 80 Jahre alt geworden. Gefeiert wird das mit einer großen Retrospektive im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Und von dort ist sie uns auch zugeschaltet. Ich grüße Sie, Frau Rosenbach.
Guten Tag, Frau Bürger.
Der Düsseldorfer Galerist und Kunsthändler Alfred Schmeler soll mal zu Ihnen gesagt haben, Frauen halten nicht durch. Ist Ihnen so eine Haltung häufiger begegnet in Ihrem Leben?
Was für eine Haltung von Männern?
Ja.
Ja, doch. Ich meine jetzt vielleicht nicht dieses Statement, aber es ist so eine Überzeugung der patriarchalen Struktur gewesen, vor allen Dingen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, dass eben Frauen doch eine Stellung in der Gesellschaft haben, in denen sie lange selbstständige Arbeit nicht machen können.
Ja, aber dieser Satz, Frauen halten nicht durch, war ja extrem dreist, zumal Sie gerade dabei waren, genau das Gegenteil zu beweisen. Also
erst nee, es war schon etwas früher. Das war kurz nach meinem Studium und Schmeler kannte mich schon lange. Wir waren auch Nachbarn. Für mich war es eine sehr lustige Bemerkung, weil Alfred Schmeler auch das in Düsseldorfer Platz sagte, ne, Frauen halten nicht durch, ne, so wie man das bei uns sagt. Und das habe ich mir gemerkt, weil ich es auch eigentlich witzig finde. Es war so typisch für ihn, er war halt so ein alter gestandener, auch ein Kunsthändler, nicht nur Galerist, sondern auch ein alter gestandener Kunsthändler. Mhm. Und das ist schon was anderes, also er hatte auch eine autoritäre Stellung in der Kunstwelt.
Ulrike Rosenbach hat an der Kunstakademie Düsseldorf zunächst Bildhauerei studiert, war dann Meisterschülerin bei Joseph Beuys. Da kommen wir später noch genauer drauf. Anfang der 70er Jahre würde ich jetzt gern einsteigen. Da hat sie damals das noch neue Medium Video für sich entdeckt, Frau Rosenbach. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen, mit dieser Technik jetzt nicht einfach, was weiß ich, die ersten Schritte Ihrer kleinen Tochter zu filmen, sondern Video ganz gezielt für Ihre Kunst einzusetzen, überhaupt eine ganz neue Form von Kunst zu entwickeln, nämlich diese Kombination aus Aktion, Performance und Video.
Naja, ich hatte, wie Sie schon sagten, Bildhauerei studiert und hatte dann Arbeiten gemacht für meinen Körper. Das machten auch viele Kollegen und Kolleginnen. Das war sozusagen in der Pop-Art-Ära auch gerade in, gell, auch amerikanische Kollegen haben sich damit beschäftigt, Objekte zu machen. Also in der Bildhauerei wurden vor allen Dingen plastische Objekte gemacht und ich hatte Objekte für den Körper gemacht, vor allen Dingen für den Kopf, meine sogenannten Hauben. Und die hatte ich genannt Hauben für eine verheiratete Frau, weil ich sie eben auf Haubendarstellungen aus der Malerei bezogen hatte, in denen auch eben die Hauben eine Rolle als Signal für den Status in der Gesellschaft einer Frau sind oder waren. Und um das zu zeigen, wollte ich natürlich keine Live-Modenschau veranstalten, sondern ich wollte gerne das als sozusagen als Film zeigen. Und um alleine filmen zu können, ohne den Eingriff von außen, das ist das wesentliche Moment gewesen, habe ich dann zu Video gegriffen, weil ich das selbst kontrollieren konnte, nicht mit der Kamera und im Fernseher als Rückgabebild.
Also die so eine Art Selbstermächtigung. Haben Sie das zunächst mit fremdem Equipment ausprobiert oder haben Sie sich gleich eine eigene Ausrüstung gekauft?
Na, ich habe mir schon gleich eine eigene Ausrüstung gekauft, aber was heißt Ausrüstung? Das war nicht so komfortabel, wie man sich das heute leisten kann, sondern das war eine ganz einfache Kontrollkamera für ein Haus, fast ohne Objektiv, also von dem Versandhaus Quelle. Und die musste man an Fernseher anschließen. Aha. Und dann hatte ich ein Stativ also und diese ganz kleine billige Kamera und dann mein Fernseher als Rückgabebild. Ich wollte damit nicht viel machen, ich habe nicht viel geplant. Ich wollte einfach nur versuchen, wie ich diese Arbeiten an meinem Körper mit mir selbst aufnehmen kann. Mhm.
Welche Arbeit definieren Sie denn als Ihr erstes Werk?
1973 oder würde ich sagen, habe ich die ersten Live-Aktionen damit gemacht, aber schon etwas früher habe ich angefangen, Studio-Performance zu machen, also mit mir vor der Kamera. Und das waren dann ganz einfache, kleine Bewegungen am Körper, vor allen Dingen am Kopf. Ich musste ja also an meinem eigenen Kopf mit Musik oder Tönen und dazu eben diesen Objekten.
Und ja, welches würden Sie sagen, ist die erste wichtige?
Ach so, die heißt Bindenmaske.
Binnenmaske.
Ja, die erste Arbeit heißt Bindenmaske, die ist auch hier im ZKM zu sehen als singuläre Videoarbeit und war mit Mullbinden. Mullbinden waren für mich tatsächlich ein sehr passendes Material zum Wickeln, weil sie noch die Konturen abbilden können und außerdem kam ich aus einer Arztfamilie und war an Mullbinden wirklich von klein auf gewöhnt.
Das Zentrum für Kunst und Medien ZKM in Karlsruhe ist dabei, ihr Werk zu digitalisieren und präsentiert eben jetzt im Jahr ihres 80. Geburtstags die bislang größte Retrospektive. Was war Ihnen, Frau Rosenbach, bei der Konzeption dieser Schau besonders wichtig?
Also besonders wichtig war die Vollzähligkeit die Vollzähligkeit der Arbeiten und auch die Tatsache, dass eben das ZKM nicht jetzt erst, sondern schon sehr lange meine Arbeiten digitalisiert und archiviert. Das heißt, auch sehr viel Arbeit gemacht hat mit meinen Arbeiten, Videoarbeiten.
Es gibt in Ihrem Werk ja Themen und Motive, die Sie immer wieder aufgreifen, also Geschlechterklischees hinterfragen, die Rolle der Frau in der Gesellschaft, Mutterschaft. Sie haben schon angedeutet, kunsthistorisch geprägte Frauenbilder, die Rebellion dagegen und die Frage, was hat das mit mir selbst zu tun? Später dann die Auseinandersetzung mit der Natur, mit Mythen, mit Ritualen. Immer wieder begegnet einem das Material Salz als Linie, auch als Insel im Raum, jetzt in der Ausstellung. Gibt es für Sie einen wichtigen oder mehrere rote Fäden durch diese Ausstellung?
Also es gibt eine ganz kontinuierliche Bewegung von den frühen Arbeiten zu den jetzigen Arbeiten. Die ersten Bodyarbeiten und auch diese singulären Videoarbeiten, von denen Sie gesprochen haben. Und dann eben die Weiterentwicklung zur Performance-Installation, auch mit inbegriffen dem Phänomen der Natur in Bezug zu Mensch und Kultur, also diese Komponenten.
Wie ist das für Sie beim retrospektiven Sichten? Also wir haben ja heute ein ganz anderes Rezeptionsverhalten von bewegten Bildern, auch von der Wahrnehmung von Performance. Wirken Ihre frühen Arbeiten heute irgendwie historisch oder behaupten die sich noch immer in ihrer Radikalität?
Ja, das kann man schlecht einschätzen als Künstlerin, wenn man ganz andere Kriterien ansetzt, als Sie das jetzt sagen.
Naja, aber vielleicht merkt man
also
es an den Reaktionen.
Ja gut, ich bin jedenfalls erfreut darüber, aber auch ein bisschen erstaunt, dass zurzeit die Aktualität meiner Arbeiten so wieder so zugenommen hat. Und dass ich mit den Arbeiten oder dass die Arbeiten auch etwas gesehen werden, was natürlich historisch ist, weil es schon so früh war und ich sozusagen, ich habe das gerade jetzt in Österreich bewertet, werde als Pionierin der Medienkunst, aber im Großen und Ganzen finde ich das natürlich eine sehr erfreuliche Entwicklung. Wenn man 80 wird, ist man natürlich nicht mehr egomäßig so davon abhängig wie mit 30, würde ich sagen.
Ich würde gerne eine Arbeit herausgreifen, ein Beispiel. Glauben Sie nicht, dass ich eine Amazone bin? Eine Videoperformance von 1975 in Paris. Da sieht man, ich beschreibe das kurz für die Hörerinnen und Hörer, ihr Gesicht als Überblendung auf einem Madonnengesicht und man erlebt, wie Sie auf dieses doppelte Gesicht Pfeile abschießen. Sie, Ulrike Rosenbach, sind also Madonna und Amazone zugleich. Das ist eine Attacke auf beide weiblichen Stereotype. Ist das ein Lebensthema von Ihnen?
Ja, in gewisser Weise schon. Ne? Man wird eher bewertet in der Gesellschaft, wenn man etwas tut. Vor allen Dingen, wenn man etwas außerhalb seiner eigenen vier Wände tut, natürlich. Ein Buch schreiben oder Kunst machen vor allen Dingen. Und in diesem Fall ist das schon halt so, dass ich tatsächlich auch sehr häufig als die aggressive Frau, Feministin hingestellt wurde. Von der Männerwelt, von der Umgebung oder vor allen Dingen auch in der Kunstszene. Die Kunstszene in Deutschland ist recht konservativ und sehr patriarchalisch gewesen. Und dass ich da also auch mehr oder weniger dieses andere Bild der Mutter entgegensetze und dann immer auch gefragt wird nach meiner Position als Mutter und wo meine Tochter und mein Mann ist. Und so. Das ist etwas, was Künstlerinnen neu dann auch bei uns völlig ausgespart haben. Nie von ihren Kindern geredet, nie auch vorgezeigt haben in der Vergangenheit, weil sie dann bewertet werden als die Frauen, die ja doch so nur nebenbei Kunst machen. So war das in der Kunstwelt früher.
Es ist interessant, dass Sie eben, als Sie sich so halb versprochen haben, die aggressive Frau und die Feministin eigentlich gleichgesetzt haben.
Ja, das war damals auch gleich. Mhm. Das wurde gleich gesehen. Also dieser neue Begriff des neuen Feminismus, den man heute nimmt und wie er sich definieren lässt, ist völlig anders als der Feminismus der 70er Jahre, der ja schon eine sehr kritisch gesellschaftliche Haltung hatte in Bezug auf die ganze Gesellschaftsform nach dem Krieg und sich zusammen mit der Studentenbewegung gesellschaftlich auch verhalten hat. Und ich war selbstverständlich Teil davon.
Aufgewachsen ist die Medienkünstlerin Ulrike Rosenbach, Jahrgang 1943, in einer Kleinstadt bei Hildesheim, wohl viel bei ihren Großeltern im Garten und Wald, eigentlich wie ein Junge, so steht's im digitalen Frauenarchiv. Frau Rosenbach, warum waren Sie vor allem bei Ihren Großeltern und was waren das für Großeltern?
Es war ein alter Kurort und mein Großvater war da Arzt und es war mitten im Krieg. Es war 1943, als ich dort geboren wurde, im Hause meiner Großeltern und selbstverständlich war mein Vater im Krieg und meine Mutter war im Haus ihrer Großeltern. Ja, und wegen des Fortgangs des Krieges bin ich bis 1950 dann dort gewesen und bei meinen Großeltern und eher wie viele andere Kinder auch als Großelternkind aufgewachsen.
Der Vater war Wehrmachtsoffizier bei der Luftwaffe. Wie war das Leben, als er aus dem Krieg zurückkam?
Ich glaube, das war sehr schwierig für ihn, weil er hatte ja keinen zivilen Beruf und war also Berufsoffizier. Und er musste neu studieren. Und schon deshalb habe ich ihn eigentlich erst kennengelernt, als er das Studium beendet hatte und dann mit seiner kleinen Familie seine erste Anstellung in Goslar kriegte und wir dann umziehen mussten.
Es gab noch einen 10 Jahre jüngeren Bruder. Was haben Sie gern gemacht als Kind, als Jugendliche und was haben Sie gehasst?
Ich selber? Ja. Als kleines Kind habe ich sehr viel in der Natur gespielt oder auch in den großen Garten, den wir hatten und viel geholfen. Im Krieg hatte man sein eigenes Gemüse und man musste sowieso alles selbst anbauen und so. Und nach dem Krieg hat sich eigentlich nicht weiterentwickelt. Für sehr lange Jahre, ich würde sagen bis 1950, ist das so geblieben in der Nachkriegszeit. Die einzige andere oder neue Unterhaltung war dann, dass es Kino gab, also die Nachkriegsfilme. Und da habe ich dann mit Freude dran gearbeitet, als ich diesen Auftrag bekam, eine Arbeit für das Haus der Geschichte in Bonn zu machen. Mhm. Denn dann habe ich das Bild der Frau in der Nachkriegszeit konzipiert und das habe ich mit Material, visuellem Material aus der Wochenschau, aus dem Radio, die Suchkinder oder so und auch aus Spielfilmen der Nachkriegszeit zusammengesetzt. Ist eine sehr große Arbeit, die auch im ZKM zu sehen ist.
Mhm. Ich gehe nochmal zurück in Ihre Jugend und in Ihr Erwachsen, die Zeit Ihres Erwachsenwerdens. Sie haben Abitur gemacht, das war ja damals auch nicht selbstverständlich für Mädchen. Also gab es da Lehrerinnen, Lehrer, die Sie besonders gefördert haben oder waren Sie einfach per se neugierig und bildungsinteressiert?
Also ich war schon auf Gymnasien für Mädchen, die waren ja damals getrennt. Mädchen- und Jungsgymnasium, das war normal, also Mittelstandskinder gingen aufs Gymnasium oder die Realschule. Und ich war halt einer, die besonders musisch ausgerichtet war mit viel Kunst, naturwissenschaftlichen Fächern und Sport. Das hat mir sehr entsprochen, weil ich war schon von klein auf ein sehr bewegungsintensives Kind und habe dann auch als Schülerin sehr viel Sport gemacht.
Und die Lust am Künstlerischen, wurde die dann tatsächlich auch in der Schule geweckt?
Oh ja, das war ja eben auch der Grund, warum man sagte, ich sollte auf diese spezielle Angelegenheit gehen, die hinterher sehr gesehen wurde. Damals aber so eine experimentelle Schule des Landes Nordrhein-Westfalen war mit einem experimentellen Abitur, muss man sagen, dass es später mit Leistungskurs und Wahlkurs sowieso gab, aber damals noch nicht. Und dann konnte man auch nur in Düsseldorf studieren, wenn man Kunst studieren wollte. Aber meine Kunstlehrer waren tatsächlich diejenigen, die mich und mit meinen Talenten extrem gefördert haben, alle.
Und Sie sind dann angenommen worden an der Kunsthochschule Düsseldorf, an der Kunstakademie, das Abitur noch nicht mal in der Tasche. Wie hatten Sie sich beworben? Was musste man da eine Mappe abgeben? Oder?
Ja, das war natürlich sehr aufregend, das zu machen, ganz kurz bevor das Abitur anfiel. Also es war wie aufeinander geklebt sozusagen. Und das habe ich auch nur mit Ach und Krach
geschafft,
bestanden an der Kunstakademie und ebenfalls auch in der Schule, weil das war ein bisschen zu viel für mich. Aber ich war dann in der freien Bildhauerklasse und das war genau das, was ich brauchte.
Warum?
Ja, ich wollte eigentlich künstlerisches Lehrfach studieren, damit ich auch einen finanziellen Background erarbeiten konnte, weil von zu Hause war nichts zu erwarten, was Unterstützung heißt, also nicht viel. Und das habe ich eigentlich nicht, für künstlerisches Lehrfach wurde ich nicht angenommen. Aber der nette Lehrer für Bildhauerei, Karl Bobeck, der hat mich in seine Bildhauerklasse angenommen und dann konnte ich später anders studieren.
Das heißt, Ihre Eltern haben Sie gehen lassen, ohne Sie zu unterstützen? Haben gesagt, wenn du das machen willst, dann kriegst du von uns nichts? Oder wie lief das?
Ja, so ähnlich, würde ich sagen. Meine Großmutter hat mir 50 Mark im Monat gegeben.
Bildhauerei haben Sie dann ja von der Pike auf gelernt, aber weniger, glaube ich, mit dem Hammer den Marmor bearbeitet, sondern vor allem...
Doch, auch.
Ja, aber Stahl war wichtig.
Ja, das war später dann. Also die ersten Semester macht man auch Probesemester, muss ich Ihnen sagen, oder machte man. Und das ging durch alle Materialien durch. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann gab es aber einen sehr guten Professor an der Kunstakademie, Norbert Kricke, für Stahlbildhauerei. Und dann ging mein Mann auch dahin und wir sind beide da gelandet für einige Semester.
Sie sind dann gewechselt in die Bildhauerklasse von Joseph Beuys als eine der allerersten Frauen bei ihm überhaupt, später dann Meisterschülerin bei ihm geworden. War Beuys auch in dieser Hinsicht innovativer, moderner, mutiger als seine Kollegen, als Lehrer und Förderer von Frauen? Würden Sie das so sagen? Verkörperte der ein anderes Männerbild?
Nein, nein, nein. Das hatte damit gar nichts zu tun. Es hatte damit zu tun, dass ich schon eigentlich sehr gut fand, was er in seinen Aktionen machte, in den frühen Aktionen damals. Und dass mich das alles sehr interessiert hat, was in der Klasse vor sich ging. Auch die Kollegen oder Kommilitonen aus der Zeit fand ich sehr interessant. Und es gab ja schon zwei, drei Frauen, die auch mit Beuys studierten. Die kamen dann ganz kurz nacheinander. Dann hat er sich entschlossen, Frauen aufzunehmen, weil natürlich die frühe feministische Bewegung der 70er Jahre schon anfing, ne? Also 60er war das ja noch. Und das war für Beuys auch interessant zu sehen, dass sich die gesellschaftliche Formation der jungen Generation komplett ändert. Und genau deshalb hat er versucht, darauf einzugehen und mehr Frauen reinzubringen, weil er war eigentlich der Künstler, der sich auch mit gesellschaftlichen Strukturen, Problemen und Darlegungen befasste, im Gegensatz zu den anderen Professoren an der Hochschule, die halt nur ihre künstlerische Arbeit da machen wollten, aber nichts in der Hinsicht der gesellschaftlichen Neuformulierung der jüngeren Generation zu bieten hatten.
Ja, Beuys hat seine Aktionen gemacht, aber Sie sind dann mit Ihren eigenen Aktionen, Performances, mit Body Art einen ganz eigenen Weg gegangen. Was würden Sie sagen, ist das Wichtigste, dass Sie von Beuys gelernt haben, um eben Ihren eigenen Weg gehen zu können?
Das Wichtigste ist, glaube ich, was man von ihm lernen konnte, dass er vermittelt hat, dass man alles einbezieht in die Arbeit. Das eigene Leben, die Familie und die Sichtweise der Gesellschaft. Also dieser Satz von ihm, jeder Mensch ein Künstler, ist so gemeint. Nicht etwa, dass jeder ein Künstler werden soll, sondern dass jeder ein Künstler sein kann, wenn er sich entschließt, auch nicht nur mit Talenten, den alten Talenten des Könnens, der Kreativität zu arbeiten, sondern mit seinem eigenen Umraum zu sehen und bewusst zu werden in seinem eigenen Umraum und damit auch in der künstlerischen Arbeit umzugehen.
Man merkt, wenn Sie darüber erzählen, wie wichtig dieses Studium für Sie war und dieser Aufbruch in wirklich Ihre eigenständige Karriere. Aber Sie waren dann schnell alleinerziehende Mutter und Sie mussten ja auch Geld verdienen. Wie haben Sie das geschafft?
Naja, ich bin schon während des Studiums dann auch in die Kunsterziehung Studien eingetreten. Das heißt, ich habe Pädagogik, Kunstgeschichte, Philosophie mit studiert, immer mit der Absicht, vor allen Dingen Geld zu verdienen. Das heißt, ich habe dann eine halbe Stelle genommen, damit ich meine Tochter noch genug betreuen konnte und solche Sachen. Ja, das war der Grund.
Als Ulrike Rosenbach in den 60er Jahren an der Kunstakademie Düsseldorf studiert hat, da war das Rollenmodell der freien Künstlerin so gut wie noch gar nicht vorhanden. Also eher schafften das malende Frauen von männlichen Künstlern in einer Galerie oder in einer Ausstellung. Aber sich aus freien Stücken selbst zu behaupten, da gab es nicht so viele. Sie haben uns eben schon erzählt, Frau Rosenbach, wie Sie dann erstmal auch als Kunstlehrerin gearbeitet haben. Das klingt für mich aus heutiger Sicht wie so ein notgedrungener Kompromiss. Aber für Sie war das ja erstmal eine Chance, wenn ich das richtig verstanden habe.
Na, es war die Chance, sich ernähren zu können. Ich denke schon manchmal, wenn ich daran zurückdenke, dass ich unglaublich viel getan habe zu der Zeit, nicht? Also 3-4 Tage in der Schule, meine Tochter und dann auch noch meine eigene Arbeit. Aber ich habe das irgendwie hingekriegt und ich denke, das ist eigentlich eine Frage der Energie.
Sie haben Ihre Tochter ja in mehreren Videoarbeiten mit einbezogen. In einem Video, da binden Sie sich die kleine Julia mit den schon erwähnten Mullbinden so nackt vor ihren eigenen Körper. Das ist wie ein Ritual. Wir sehen sie beide frontal. Wie fand Ihre Tochter das später im Rückblick, Teil Ihres Werks zu sein?
Sie hat das immer sehr akzeptieren können. Also sie kennt natürlich auch so gut wie fast alles. Sie ist ja dann ihren eigenen Weg gegangen und einen anderen Weg als Eventmanagerin. Und das ist ihr Leben. Aber zu der Zeit war es ganz okay. Sie hat das auch als spielerische Komponente gesehen. Sie hat ja nicht nur dieses eine Video mitgemacht, sondern mehrere. Und auch manchmal den Ton, dann hat sie Märchen erzählt. Und dieses Märchen erzählen, das finde ich heute auch ganz entzückend, wenn dieses kleine Mädchen mit so schwierigen Worten versucht, klarzukommen, die aus so einem Grimmschen Märchen wie die 10 Schwäne genommen sind. Das sind so Andenken, die man hat an Kinder, ne? Mhm. Ist natürlich auch sehr schön, ja.
Infolge der Studentenunruhen von 68 gründeten sich ja dann in Deutschland alle möglichen Frauengruppen. Sie waren von Anfang an sehr engagiert in dieser neuen Frauenbewegung, bekamen 1973 erstmals die Chance, nach Amerika zu reisen, wo die Entwicklung ja schon viel weiter oder zumindest auch etwas anders war. Kunst und Feminismus, diese Verbindung, die war dort wohl schon viel weiterentwickelt.
Ja, das ist wahr. Ich hatte damals schon Kontakt aufgenommen zu einer Kritikerin aus New York, Lucy Lippard. Und Lucy Lippard hatte in der Kunstszene schon die Frauen zusammengerufen, die Künstlerinnen in der New Yorker Szene, und mit denen so ein Feminist Artist Desk gegründet, wo alle Adressen drin standen und man sich gegenseitig kontaktieren konnte. Da war ich also erstmal die einzige Ausländerin, die Mitglied war. Und dann gab es noch eine deutsche Bildhauerin. Und dann gab es Judy Chicago an der West Coast. Und die hatte bereits ein Programm aufgesetzt für Frauen, um kollektiv, meistens künstlerisch arbeiten zu können. Das war sehr interessant.
Als Sie dann nach Köln zurückgekommen sind, haben Sie dort eine Schule für kreativen Feminismus gegründet. Was war das für ein Projekt? Folgte das diesem amerikanischen Vorbild? Was haben Sie da konkret gemacht?
Ja, genau, das folgte dem amerikanischen Vorbild. Da gab es bestimmte Programmpunkte, die sehr wichtig sind für die kreative Arbeit. Einmal das Lernen an der Kunstgeschichte, also die Untersuchung, ob es und warum und wieso und wie viele Künstlerinnen es gibt, die aber allerdings meistens nicht oder wenig erwähnt sind. Und diese Aufarbeitung und Suche nach Künstlerinnen in der Historie, die war ein bedeutender Teil von meiner Arbeit, und deswegen konnte ich die auch gut vermitteln. Und dann war das die zweite Arbeit, der Blick auf die Gesellschaft jetzt und die Erfahrung im Self-Consciousness Training, wie man sich in der Familie und der Gesellschaft verhalten hatte und das dementsprechend zu beschreiben und zu vergleichen mit den anderen Geschichten, die man in dem Kreis hörte, in der Gruppe. Und das war eigentlich auch eine sehr fruchtbare Arbeit, um dann selbst künstlerisch arbeiten zu können, auch gemeinsam.
In dieser Zeit hat Alice Schwarzer in Köln die Emma gegründet. Sie waren auch Teil dieser Szene. Was haben Sie für die Emma gemacht?
Ja, ich habe Titelbilder für die Emma damals einige gemacht, ja, nicht alle natürlich, und war einfach befreundet mit Alice Schwarzer und auch in der Redaktion sehr viel und so. Es waren meine feministischen Bezugspunkte.
Sie haben sich dann auch angeschlossen dieser Sexismusklage gegen den Stern 1978 von Alice Schwarzer initiiert. Sie haben das unterstützt neben vielen anderen Frauen, Margarete Mitscherlich, Margarete von Trotter bis hin zu Inge Meisel. Alice Schwarzer hat damals gesagt, der Prozess sei zwar juristisch verloren worden, moralisch aber hätten die Frauen gewonnen. Und ich habe gedacht, das erleben wir ja heute in den MeToo-Debatten ähnlich. Wundern Sie sich, dass wir Sexismus und Machtmissbrauch noch längst nicht überwunden haben?
Ja, das ist allerdings schon ein Ding. Aber ich finde, wenn man im Patriarchat bleibt oder in der patriarchalen Gesellschaftsstruktur, dann wird es wohl immer so sein. Ja, man muss immer wieder darauf hinweisen, dass dann die Verteilung von männlicher und weiblicher Problematik nicht gleich ist und auch die Gesellschaftsform nicht gleich ist. Die Gleichheit ist nicht gewährleistet in dem Sinn. Und es ist natürlich schon interessant, dass es heute bei den jungen Generationen wirklich anders ist. Die sind sehr viel gleichberechtigter untereinander. Ja, aber wenn sie in Positionen, auch in gesellschaftliche Verantwortung gelangen, dann sieht das manchmal auch anders aus. Dann entwickeln sich das anders.
Wir haben schon darüber gesprochen, Frau Rosenbach, dass Sie anfangs als Kunstlehrerin gearbeitet hatten. Wie aber haben Sie sich dann all die Jahre als freie Künstlerin finanzieren können? Also feministische Medienkunst ist ja noch viel schwerer zu verkaufen als Malerei oder Fotografie. Es gibt ja nur ganz wenige PrivatsammlerInnen.
Ja, ich habe sehr viel Performance gemacht, Performance-Aktionen. Das war sicherlich nicht einfach, für meine Tochter auch nicht, weil sie ist des Öfteren auch mal mitgekommen und hat 6 Wochen in Kanada gelebt oder in Amerika. Und es sind alles Sachen, die auf Kosten einer guten Schulentwicklung gehen, kann man nicht anders sagen. Aber es war halt eine andere Zeit, in der wir auch mit Waldorfstrukturen, Montessori und so weiter viel vertrauter waren, als das heute der Fall ist. Und ich habe dann dadurch, dass meine Tochter das sozusagen mitgemacht hat und mitgezogen hat, dann doch sehr extrem für mich arbeiten können, um die Touren zu machen durch die Staaten oder durch Kanada. Sehr viel auch mit dem Goethe-Institut durch Lateinamerika und Australien.
Große Kreise haben Sie erreicht auf der Documenta. 2 Mal haben Sie teilgenommen, 1977 und 1987. Hat das eigentlich Ihrer Karriere jeweils einen Schub gegeben? Oder bewertet man das über?
Das bewertet man über. Also bei mir jedenfalls. Documenta 6, die Arbeit wurde sehr großartig kommentiert, auch im Spiegel. Documenta 8 wurde überhaupt nicht beachtet, was meinen Beitrag anbetrifft. Und für meine Karriere in dem Sinne hat es keine Folgen gehabt eigentlich, nein.
Sie arbeiten mit Technik, die hat sich ja enorm verändert und weiterentwickelt in den Jahrzehnten, in denen Sie tätig sind. Haben Sie all diese Entwicklungen mitgemacht, also sich auch immer wieder neu ausgestattet?
Oh ja, es gab ja auch analoge Entwicklungen, die neu waren. Nicht nur vom Analogen zum Digitalen in den 90er Jahren, sondern eben auch die analogen Entwicklungen in sich. Also von Open Reel, die aussahen wie Tonbänder, ne, zu U-Matic oder Betacam, Kassetten, da muss man wieder alles neu haben. Dann konnte man mit den ersten Geräten, konnte ich gar nicht schneiden zum Beispiel. Deswegen sind die alle so lang, wie sie lang sind und so Vorgänge halt, so prozessuale Vorgänge, was ja auch sehr an der Performance angelegt ist. Und dann kann man das natürlich später auch mit Schnitt umwandeln. Das waren alles Entwicklungen, die so Step für Step dann akut wurden. Und ich habe das mitvollzogen eigentlich bis zum Digitalen. Beim Digitalen habe ich einen Schnittcomputer gekauft, den ich jetzt noch habe, weil ich auch große Festplatten brauche für meine Arbeiten.
Für freie Künstlerinnen, selbstständige Architektinnen und viele andere häufig prekär lebende Kreative, für die ist eine Professur an einer Kunsthochschule oder Universität eine große Sache. Endlich ein gesichertes Einkommen, endlich etwas Aussicht auf Altersversorgung, endlich die Möglichkeit, an bestehenden Strukturen etwas zu verändern. 1989 bis 2007 war Ulrike Rosenbach Professorin für neue künstlerische Medien in Saarbrücken und davon einige Jahre die erste weibliche Rektorin der Kunsthochschule. Was war Ihnen an der Arbeit an der Hochschule besonders wichtig?
Also, was mir wirklich wichtig war, dass ich das Performance-Training, was ich selbst gelernt hatte in Amerika, an Kell Arts oder am Women's House und auch an anderen Workshops bei Tänzerin Simone Forti oder auch gesehen hatte bei Trisha Brown, dass ich das damals gelernt hatte und versucht habe, dann auf jeden Fall so zu halten, dass ich Performance und Video, also Aktion vor der Kamera, miteinander verbinde, weil mir ging es nicht um eine Medienklasse, die schneidet und ständig am Schnittpult sitzt, sondern ich wollte erstmal mit den Studentinnen und Studenten das Bild entwickeln, so wie ich das bei mir auch selbst gesehen hatte oder machen wollte.
Und wie wichtig war es Ihnen, auch Ihre Lebenserfahrungen an die Studierenden weiterzugeben? Also auch Ihre Auffassung, dass die persönliche Geschichte immer Ausgangspunkt der Kunst ist. Waren die daran interessiert oder tickten die ganz anders?
Nein, das war schon eine große Hilfe, weil es nämlich tatsächlich eine große Hilfestellung ist, wenn man nicht dauernd Blumensträuße und Tischplatten malen will, ja, sondern ein Performance-Training an der Hochschule. Und ich hatte dank dem Gründungsdirektor einen unheimlich schönen Platz dafür, ein sehr, sehr schönes Atelier. Und da habe ich das wöchentlich gemacht. Das war eben Bodyflow, Bewegung von Körper und Geist, meditative Formen und so weiter, wie man das auch heute im modernen Tanz macht.
Mhm. An welchem Punkt, Frau Rosenbach, stehen Sie heute mit 80 Jahren in Ihrer künstlerischen Praxis? Wie müssen wir uns Ihr Leben heute vorstellen?
Ja, ich bin also sehr gebunden in Ausstellungen mit meinen Galerien. Also im Moment ist das vorzugsweise und vor allen Dingen Gisela Clement. Und vor allen Dingen ist Gisela Clement auch an feministischen Werken von Frauen interessiert und lädt auch im Rahmen der Ausstellung, die zurzeit von mir bei ihr läuft, andere Künstlerinnen ein, die eben auch einen bewussteren Weg eingeschlagen haben, mit ihren Arbeiten einen Kontext zu entwickeln, der sich an das Bild der Frau ankoppelt.
Seit einigen Jahren lebt Ulrike Rosenbach in Bad Münstereifel und ist dort leider betroffen von der fatalen Flut des Ahrwassers vor 2 Jahren. Deshalb wurde, glaube ich, die große Retrospektive im ZKM Karlsruhe auch auf dieses Jahr verschoben. Welcher Schaden, Frau Rosenbach, ist in Ihrem Haus durch die Flut entstanden? Ist Ihr Werk, Ihr Equipment davon betroffen? Mussten Sie umziehen?
Also erstmal war es nicht die Ahr, sondern bei uns war das die Erft. Also dieses Fluthochwasser, ja, von dem Sie sprechen, das war absolut viel greifender für die Gegend, als man das in den Medien liest. Also es ging bis Leichlingen und ins Bergische Land hinein, Wuppertal und so, es stand alles unter Wasser, weil die Talsperren übergelaufen waren und so weiter und bei uns auch. Und wir haben ja in Bad Münstereifel, weil das ein mittelalterlicher Ort ist, die große Stadtmauer und die hat uns vor dem Schlimmsten bewahrt, würde ich mal sagen. Aber leider wohnte ich direkt am Stadttor und da kam das natürlich reingeprescht, das Wasser, und stieg so auf 2,70 Meter bis 3 Meter. Aber es war immer noch dann in den alten Fachwerkhäusern genau die untere Kante von meiner Küche. Und das Schöne an den Fachwerkhäusern ist, sie brechen nicht zusammen, sondern sie stehen wie in Venedig auf Stelzen offensichtlich. Das war eine total schöne Erfahrung von der Architektur, für die ich mich auch sehr interessiere. Ja, und dann habe ich schon mit der Zeit mir was Neues suchen müssen, weil das ganze Haushalt feucht war. Als man wieder gehen konnte, als ein paar Wege und Straßen überhaupt wieder zur Verfügung standen, wurden dann erstmal die Zeichnungen und die Fotoarbeiten rausgenommen von Tandem aus Köln und in Lager gelegt.
Aber es ist nichts wirklich zerstört worden, oder?
Nein, ich habe vorher schon Lager gehabt für meine Arbeiten. Die waren nicht in dem Haus. Dafür hätte ich dann nicht genug Space gehabt. Und das war mein Glück.
Mhm.
Ja.
Bis zum 7. Januar 2024 zeigt das ZKM Karlsruhe die große Retrospektive des Werks von Ulrike Rosenbach, eine Überblicksausstellung mit Werken seit 1969 unter dem Motto »Heute ist Morgen«. Frau Rosenbach, schön, dass Sie Zeit heute für uns hatten. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, gerne. Es war eine Freude. Dankeschön.